Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt Gold- und Geldexperte und Philorochef Rudi Brenner. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Brenner, es sind ja nicht nur politisch bewegte Zeiten derzeit, sondern auch wirtschaftlich bewegte Zeiten, auch an den Finanzmärkten. An den Börsen ist derzeit eine Rallye im Gang, wo man sich denkt, was ist da eigentlich los? Der DAX, deutscher Index, knackt einen Rekord nach dem anderen, der Dow Jones schießt in die Höhe. Woran liegt das?
Es ist derzeit immer noch unglaublich viel Geld im Markt. Die großen Investmentfonds, Vanguard und BlackRock und Co., die sitzen auf Milliarden von Cash, die sie vor sich herschieben. Haben auch mittlerweile aufgrund ihrer Größe Probleme, die richtigen Targets zu finden. Also die wollen ja auch in einer gewissen Größenordnung investieren, damit sich das auszahlt für ihre Performance. Und die Geldmenge hat sich seit 1980 vervierzigfacht. Und auch wenn der Privatinvestor oder viele Unternehmen das spüren, dass eine restriktivere Politik gefahren wird durch die höheren Zinsen, ist es so, dass einfach noch wahnsinnig viel Geld im Umlauf ist. Dennoch hat sich die Großwetterlage trotz des guten Starts für europäische Aktien ein bisschen verschlechtert, weil die Konjunkturdaten in Amerika fangen langsam an, sich abzuschwächen. Und wir sehen natürlich viele Einflüsse auch geopolitischer Natur. Einerseits gibt es die wirtschaftlichen geopolitischen Dinge wie Strafzölle und dergleichen. Und auf der anderen Seite haben wir die geopolitischen Einflusskräfte wie kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine, Mittlerer Osten und all diese Themen, die natürlich auf die Finanzmärkte einwirken. Mhm. Und derzeit ist die Kauflaune noch gut an den Aktienmärkten, aber es gibt schon das eine oder andere Signal, vor allen Dingen von der Konjunkturseite, die ein bisschen zu Vorsicht mahnen.
Das heißt, eher vorsichtig sein, wenn man jetzt einsteigen will.
Ja, ich würde einfach raten, dazu selektiv einzusteigen, denn es gibt auf der Welt Wachstumsregionen wie die Schwellenländer. Mhm. In den Schwellenländern wurde in der Jahrtausendwende 2000 wurde 19% des weltweiten BIPs generiert. Jetzt sind wir bei fast der Hälfte. In den letzten 10 Jahren haben die Schwellenländer 70% vom Welt-BIP erwirtschaftet. Und das sind Regionen, wo ich mich eher hin konzentrieren würde, wenn ich Aktieninvestments tätige, weil dort einfach Wachstum generiert wird. In den Industriestaaten wie Amerika oder auch in Europa ist es immer noch ein stark kreditgetriebenes Wachstum. Früher war es so, in den 60er, 70er Jahren wurde für 1 Dollar Wertschöpfung oder 2 Dollar Wertschöpfung haben 1 Dollar Kredit benötigt. Heutzutage ist es so, dass 2 Dollar Wertschöpfung 3 Dollar Kredit benötigen. Und das hat sich einfach umgedreht und man sollte dorthin gehen, wo Wachstum generiert wird und das ist in den Schwellenländern.
Geopolitisch wird die Politik von Donald Trump ja sehr kritisch gesehen. Die Börsen beflügelt Donald Trump derzeit anscheinend mit seinen Ansagen. Woran liegt das?
Ja, die Börsen sind natürlich nachrichtengetrieben und es gibt natürlich die große Hoffnung, dass die amerikanische Wirtschaft angekurbelt wird und dass hier Akzente gesetzt werden. Der Protektionismus, und das sind ja Strafzölle, sind am Ende des Tages allerdings schädlich. Mhm. Und die Börsen werden so lange gut performen in Amerika und auch in Europa, solange noch Geld zur Verfügung ist und solange, bis sich die Konjunkturdaten abschwächen. Und da sieht man jetzt doch eine Tendenz. In Europa zum Beispiel oder speziell in Österreich haben wir ja einer der größten Pleitewellen, die es überhaupt gab. Ja, sogar höher im letzten Jahr als zur großen Finanzkrise im Jahr 2008. Und das sind eigentlich, ist das eine Nachrichtenlage, die die Börsen nicht beflügeln sollte. Dadurch, dass aber die Geldmenge noch so groß ist, kanalisiert sich das in den Aktienmarkt. Das dreht sich in dem Moment um, wo die Konjunkturdaten schlechter werden.
Kommen wir zur Zinsentwicklung. Die Zinsen sind ja in den vergangenen Monaten gesunken, sowohl in den USA als auch in Europa. Gehen Sie davon aus, dass dieser Trend weiter anhält in dieser Dimension oder beginnt sich das jetzt auch wieder abzuflachen?
Naja, das Problem, das viele Zentralbanken haben, die ja dafür verantwortlich sind, wie die Geldmenge über die Zinsen gesteuert wird, ist, dass wenn die Wirtschaft stagniert und die Inflation aber auf einem hohen Niveau bleibt, dann hat man das Stagflationsthema. Und das ist das große Thema, mit dem sich Zentralbanken auseinandersetzen werden müssen. Und einerseits muss man ja dann die Konjunktur stützen, indem man Zinsen senkt und die Geldschleusen öffnet. An dem Weg wird nichts vorbeiführen, denn man kann es nicht riskieren, dass jetzt eine weitere riesige Pleitenwelle sich durch die Wirtschaft durchfrisst. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Inflation, die man bekämpfen muss. Das heißt, das wird ein schwieriger Balanceakt, den Zentralbanken vollziehen müssen. Und am Ende des Tages werden sie sich dafür entscheiden, die Zinsen zu senken. Denn in Europa haben wir das schon gesehen. Die waren viel aggressiver jetzt in ihren Zinssenkungen. In Amerika möchte man sich noch einen Polster behalten und einfach auch das Inflationsthema noch restriktiver bekämpfen. Aber am Ende des Tages, wenn die Konjunkturdaten schlechter wären, die Arbeitslosigkeit steigt, dann werden sie die Zinsschraube relativ rasch nach unten drehen und dann werden die Geldschleusen geöffnet, so wie wir es in den letzten 30 Jahren gesehen haben.
Stichwort auch Inflation. Wie ist da Ihre Einschätzung, wie es weitergeht? Weil die ist zwar gesunken verglichen zu den letzten Jahren, sie ist aber noch immer auf einem verhältnismäßig hohen Niveau und jetzt sogar wieder leicht gestiegen in den letzten Monaten. Wie sieht es da aus bei der Inflationsentwicklung? Was ist Ihre Einschätzung?
Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Es gibt einfach sowohl geopolitisch als auch regional so viele Themen, die das Thema Inflation beflügeln. Wir haben in Europa immer noch die grüne Wende, die angestrebt wird, die zwar jetzt aufgeweicht wird sukzessive, aber dennoch sind die Kosten, die Unternehmen und der Bevölkerung hier auferlegt werden, enorm. Das hat inflationäre Tendenzen. Dann haben wir das ganze Thema Rüstung. Deutschland hat jetzt ein 500-Milliarden-Paket verabschiedet. Das Geld ist mehr oder weniger auf Pump, das dann in die Rüstung fließt. Das ist stark inflationär. Wir haben aber auch demografische Themen. Die arbeitende Bevölkerung geht zurück. Im Jahr 2040 haben wir in Österreich und in Deutschland auf jeden, der berufstätig ist, einen Pensionisten, der sozusagen mitfinanziert werden muss. Dieses ganze Pensionssystem ist eigentlich für unsere Generation schwer aufrechtzuerhalten. Das kann man nur mit direkten Transferleistungen bekämpfen. Und am Ende des Tages war es historisch auch immer so, dass wenn die Wirtschaft sich abschwächt und die Staaten und Private, also auch Unternehmen überschuldet sind, dann gibt es nur finanzielle Repressalien, Inflationssteuer, Gelddruckmaschine. Und die Dinge werden wir auch diesmal wieder erleben müssen.
Wie sieht es denn mit den Edelmetallen aus? Weil wenn die Inflation hoch ist, beflügelt das ja normalerweise dann auch immer den Goldpreis. Ist in den letzten Wochen auch passiert. Wie geht es da weiter?
Also das Umfeld für Edelmetalle ist extrem gut. Wir sehen ja die Renaissance des Goldes. Zentralbanken kaufen in Bausch und Bogen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, das den Goldpreis über die letzten Monate so stark nach oben getrieben hat. Wir haben letztes Jahr 27 All-Time-Highs gesehen. Okay. Seit 2024 ist der Goldpreis um 40% gestiegen. Und es gibt viele Einflussfaktoren, warum der Goldpreis so stark gestiegen ist und warum er noch weiter steigen könnte. Zentralbanken kaufen im Schnitt 70 Tonnen im Monat. Das ist hochgerechnet aufs Jahr ein Drittel der Weltgoldproduktion, den allein die Zentralbanken absorbieren. Es gibt regulatorische Änderungen. In China zum Beispiel ist es ab jetzt erlaubt, dass Pensionskassen und Vorsorgekassen in physisches Gold direkt investieren können, 1%. Das hört sich jetzt wenig an, aber wenn das ausgeschöpft wird, das Volumen, sind das weitere 700 Tonnen. Wir haben das Thema geopolitische Einflüsse wie Strafzölle und auch kriegerische Auseinandersetzungen. Wir haben aber auch eine Tendenz, dass beispielsweise die Weltbank hat jetzt eine Empfehlung abgegeben, dass bis zu 20% in Gold investiert werden sollte. Mhm. Das kommt auch bei den Leuten an und auch bei Institutionen. Und dann gibt es immer noch das große Schuldenproblem. Die US-Wirtschaft hat 11 Billionen mehr Schulden als vor Corona, immer noch. Und eine Überschuldung ist auch immer ein Misstrauen gegen die Währung. Und die Weltreservewährung war über Dekaden der US-Dollar. Und dieses Vertrauenselement wird sukzessive aufgeweicht. Und die Leute suchen nach Alternativen, Leute und Institutionen. Mhm. Und das sind Edelmetalle.
Wie sieht es mit Silber aus? Wird ja immer der kleine Bruder von Gold genannt, immer volatiler. Sie haben das ja eh auch schon öfters erklärt. Sollte man da derzeit auch ein bisschen was in Silber anlegen oder ist das eher risky?
Na, Silber ist oft im Schlepptau von Gold, auch performancemäßig. Und wenn Gold so einen Bullenzyklus, also so einen Aufwärtstrend über einen längeren Zeitraum vollzieht, dann hat Silber oft eine Verzögerung. Aber schießt dann meistens zum Schluss hin deutlich nach oben. Beim Silber sieht man auch ein strukturelles Defizit im Angebot. Amerika allein hat 200 Millionen Unzen zu wenig Silber an eigener Produktion. Das heißt, es muss importiert werden. Und bei Silber ist es auch so, dass das meiste Silber ist bereits gefördert. Mhm. Beim Gold ist es so, dass man große Reserven unter der Erde vorfindet, die halt sukzessive gefördert werden. Aber bei Silber sind schon über 80% oberhalb der Erde. Mhm. Das Angebot im Silber kann nicht elastisch ausgeweitet werden. Das heißt, wenn da mal ein Engpass stattfindet, dann hat man oft diese erratischen Kursbewegungen nach oben. Und das könnten wir sehen in den nächsten ein, zwei Jahren. Also ich glaube,
das heißt, Silber sollte man Ihrer Meinung nach in seinem Portfolio halten?
Absolut. Silber ist auch alles, was das Thema grüne Energie betrifft, ein ganz wesentlicher Faktor. Auch was die Technologie betrifft, ist Silber unverzichtbar. Und aufgrund dieses strukturellen Defizits und der noch vorhandenen Reserven, die es gibt, die das ausgleichen, haben wir jetzt ein moderates Kursniveau. Aber auch das Gold-Silber-Ratio, da gibt es immer so ein Verhältnis, für wie viel Unzen Silber kann ich eine Unze Gold kaufen, ist auf einem historisch hohen Niveau. Mhm. Das heißt, Silber ist im Vergleich zu Gold stark unterbewertet. Mhm. Und das hat in der Vergangenheit fast immer dazu geführt, dass Silber das relativ stark aufgeholt hat, dieses Potenzial.
Sehr spannend. Ja. Abschließend noch, Sie haben angesprochen, die Weltbank hat jetzt eine Empfehlung eben abgegeben, 20% Gold zu halten. Ja. Was ist denn Ihre Empfehlung? Wie sieht denn ein gutes Investmentportfolio aus im Mix zwischen eben Edelmetallen, Aktien und anderen Reserven?
Ich glaube, dass aufgrund der Veränderungen, die sich an den Kapitalmärkten und die sich in unserer Welt vollzogen haben in den letzten Jahren, dass man sich ein neues Playbook zurechtlegen muss. Also eine neue Anleitung, wie man quasi mit seinem Vermögen umgeht. Und oft sind es kleine Dinge, die große Änderungen herbeiführen. Im 15. Jahrhundert zum Beispiel wurde beim Schachspiel eine wesentliche Änderung vollzogen. Da konnte die Dame nur ein Feld diagonal fahren. Und im 15. Jahrhundert gab es die Änderung, dass die Dame quasi vertikal und übers ganze Schachbrett fahren kann, wurde dann zur wichtigsten Figur. Das Schach blieb immer noch das gleiche Spiel, aber es hat sich grundlegend verändert. Und das sehen wir jetzt auch. Die Korrelationen haben sich verändert zwischen den einzelnen Anlageklassen. Die klassischen Dinge wie Dollar, Vorsorge und dergleichen sind nicht mehr so, wie sie in der Vergangenheit waren. Und deshalb ist es das Wichtigste, sich dorthin zu begeben, wo man Wachstum generiert, nachhaltiges Wachstum stattfindet, dass man Edelmetalle mit beimischt und die Allokation sogar erhöht. Und dass man einfach auch Cash an der Seite hält für Möglichkeiten und für Marktschwankungen, wenn es mal nach unten geht, um gute Einstiegsmöglichkeiten vorzufinden und sich nicht so von Trends und von der Nachrichtenlage vereinnahmen lässt und sozusagen so anlassbezogen investiert. Das sind so die Parameter, die ich mitgeben will.
Herr Brenner, vielen Dank, war sehr spannend. Wie immer, hoffe es war auch das eine oder andere für Sie zu Hause dabei. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit Fellner Live.